Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachgeforscht. In dieser Reihe unterhalten wir uns bekanntlich mit Menschen aus der Wissenschaft, die vielleicht in Bereichen forschen, die das Thema Computerspiele tangieren. Und heute zu Gast ist Thorsten Quandt. Thorsten Quandt ist Wissenschaftler an der Universität Münster, ist Internetforscher und Kommunikationswissenschaftler und hat vor kurzem einen Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Da ging es um Internet und vor allem auch um Computerspiele sucht. Hallo, Herr Quandt.
Hallo.
Grüße Sie. Mich würde als erstes interessieren, Sie haben einen Gastbeitrag in der SZ geschrieben, wie schon erwähnt, und warnen dort ein wenig davor, dass man voreilig sowas wie Computerspielsucht pathologisieren sollte. Erklären Sie uns doch erstmal, was ist der Konflikt, worum ging es da?
Ja, der Hintergrund ist, dass es eine ganze Reihe an Leuten gibt, die in diesem Feld schon seit Jahren forschen. Ich gehöre selber dazu, habe in Deutschland dazu auch Repräsentativstudien gemacht. Und die Gruppe, die dazu forscht, oder die Leute, die da eigentlich im Feld sind, sind noch nicht so richtig davon überzeugt, dass es sich wirklich um eine Sucht handelt. Wir wissen zwar, dass es Personen gibt, die damit erhebliche Probleme haben, also das streitet eigentlich gar keiner ab. Die Frage ist aber eben, ob man das als Sucht bezeichnen sollte, ob man sagen sollte, es ist sowas Ähnliches, wie wenn ich Drogen nehme oder wie wenn ich glücksspielsüchtig bin, wobei auch da der Begriff vielleicht ein Problem ist. Also wir sind uns nicht sicher. Es ist aber so, dass parallel dazu mehrere Gruppierungen versuchen, das eigentlich, sagen wir mal, auf wissenschaftspolitischem Wege durchzudrücken als eine Klassifikation oder eine Krankheit. Es gibt einerseits die American Psychiatric Association, also die amerikanische psychiatrische Gesellschaft, die gibt den sogenannten DSM-5 raus. Das ist so ein Manual, in dem psychische Erkrankungen aufgeführt werden. Die haben quasi so eine Erkrankung oder so ein Phänomen beschrieben als einen Zustand, den man sich angucken muss, der möglicherweise eine Sucht ist. Und dann gibt es eben noch die WHO, die man wahrscheinlich so kennt im Allgemeinen, die World Health Organization. Die hat ein ähnliches Manual oder ein ähnliches Verzeichnis, die International Classification of Diseases, also letztlich so ein Klassifikationssystem für Krankheiten. Und die wollen jetzt möglicherweise eben in der 11. Version dieses Manuals Internet-Spielsucht als eine Krankheit aufnehmen. Und da sind wir überhaupt nicht davon überzeugt und wir glauben, dass eben das eher auf politischem Wege hier passiert und nicht genug wissenschaftliche Evidenz hier ist, dass man das wirklich als Krankheit schon reinschreiben kann, weil es einfach viel zu früh ist und es zu wenig Belege gibt.
Das ist eine ganze Menge, das wir entschlüsseln müssen. Ich würde mal am Anfang ansetzen. Wo verorten Sie sich denn selber? Sind Sie selber schon skeptisch, sage ich mal, so ganz grundlegend? Sagen Sie, diese ganze Geschichte mit den nicht stoffgebundenen Süchten, zu denen dann auch Glücksspielsucht gehören würde, dem stehen Sie schon kritisch gegenüber? Geht es um die konkreten Diagnosekriterien? Also sagen Sie, ich bin aufgeschlossen der Möglichkeit, dass es sowas wie Computerspielsucht gibt, aber die Diagnosekriterien, die hier diskutiert werden, damit bin ich nicht einverstanden. Wo stehen Sie denn da?
Ja, eigentlich so beides. Der eine Punkt ist eben die Frage, will man verhaltensgebundene Süchte überhaupt als Sucht definieren? Weil da kommt man sehr schnell in so Abgrenzungsprobleme, weil man eigentlich bestimmte Kriterien und Beobachtungen hat, die aber gleichzeitig der Kern der Sucht sind. Also man hat ein Verhalten, das hat eine bestimmte repetitive Form, was ich normalerweise so als ein Indiz nehmen würde. Das ist aber auch schon Kernpunkt der Definition. Also das ist ja genauso bei der Glücksspielsucht, denn es gibt ja Leute, die sagen, es gibt auch Sexsucht und so weiter. Ja, man kann das weiter treiben und könnte jede Form von Hobby von Menschen, von repetitivem Verhalten plötzlich in so einen Bereich der Erkrankung reinschieben. Und da ist eben die Frage, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Das bricht sich jetzt insbesondere eben jetzt bei der Computerspielsucht, weil wir da eben sehen, dass es wenig Belege eben gibt, die dafür sprechen, dass man an der Stelle das als so wild ansehen müsste, dass man das eben mit reinnimmt. Und dann ist eben die Frage der Kriterien, das ist eben auch sehr stark umstritten, weil da gab es noch eigentlich überhaupt keine Einigung, was wir da eigentlich als Kriterien heranziehen wollen. Es gibt Lösungen, die ja sagen, es gibt 5 Kriterien, es gibt Lösungen, die sagen, es gibt 6, dann gibt es welche, die sagen, es sind 9. Und es ist eigentlich jetzt noch nicht abschließend ausdiskutiert, welche man überhaupt mal herannehmen müsste, um das festzustellen. Und da wir das noch nicht mal haben, finde ich es ziemlich verfrüht dann zu sagen, okay, aber wir wissen zwar nicht so genau, ist es das überhaupt? Ist es eine Sucht? Und wir wissen auch nicht so genau, welche Kriterien dafür eigentlich herangezogen werden sollten. Aber wir setzen das jetzt einfach mal da in den ICD rein oder in den DSM-5. Zumal die Erfahrung ja zeigt, wenn man da was reinschreibt, das ist quasi wie so eine self-fulfilling prophecy. Also wenn Sie was als Krankheit definieren, haben Sie plötzlich eine Krankheit. Ja, und dann finden sich auch Leute, die diese Krankheit haben. Sie finden plötzlich Therapeuten, die das therapieren. Alle sehen das plötzlich. Das ist ein bisschen wie so ein, ja, diese Wechselbilder, ne? Man sieht, vorher sieht man irgendwie ein Gesicht und hinterher sieht man irgendwas anderes drin, weil man dann darauf hingewiesen hat, dass darin was anderes zu sehen ist. Ja. Also insofern, ich bin allerdings nicht skeptisch, dass es Leute mit großen Problemen gibt, was Computerspiele angeht. Ja, also ich habe selber mal World of Warcraft gespielt. Insofern weiß ich, glaube ich, ganz gut, um was es da geht und dass das auch einen ja letztlich reinsaugen kann in Anführungszeichen, weil natürlich die Systeme so gebaut sind, dass ich weiterspielen soll und am Ende des Tages, dass es auch Spaß macht. Ne? Das Grundproblem ist eigentlich, dass Spaß und sich etwas zuwenden schon Teil der Problemdefinition hier ist. Und dann sind wir natürlich irgendwo am Punkt angelangt, wo ich finde, dass es halt schwierig wird. Da können Sie dann auch irgendwie Gitarre spielen, töpfern und Bergsteigen irgendwann auch als Sucht fassen, weil es Leute gibt, die das halt sehr exzessiv betreiben und eigentlich ihr Leben drumherum basteln. Ja, und das gibt's eben bei vielen Dingen im Leben. Und da ist eben die Frage, wo machen Sie die Abgrenzung?
Wenn ich Ihren Gastbeitrag richtig gelesen habe, korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt hier den interpretatorisch zulässigen Rahmen überschreite, unterstellen Sie so ein bisschen da auch finanzielle Absichten, dass sobald das als handfeste Krankheit ausdefiniert ist, dann kann das auch abgerechnet werden. Das heißt also sozusagen, dass es gibt viele Menschen, die vielleicht Vorteile daraus ziehen würden, wenn das offiziell in diese Diagnosekataloge aufgenommen werden würde, korrekt?
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht mal spekulativ. Da ist eben eher die Frage, also wenn es eben in diesen Krankheitsmanualen drinsteht, kann man es abrechnen, weil es letztlich eine offizielle Krankheit ist. Das spielt dann auch insbesondere gerade im amerikanischen Kontext eine entscheidende Rolle. Insofern gibt es sicherlich Leute, die da ein Interesse dran haben. Und wir wissen auch aus anderen Kontexten, dass dann für solche Erkrankungen sich sehr schnell irgendwelche Spezialkliniken und Spezialbehandler finden, die damit auch viel Geld machen. Wobei jetzt es sicherlich eine Unterstellung wäre, dass da jetzt nur quasi ökonomische Interessen eine Rolle spielen. Also ich glaube, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die durchaus davon überzeugt sind, dass man hier den Menschen helfen muss, die diese Probleme aufweisen. Ja. Ich glaube nur nicht, dass es der richtige Weg ist. Der zweite Punkt ist, neben den ökonomischen Interessen, die da vielleicht eine Rolle spielen könnten, es ist natürlich auch so, dass es politische Interessen gibt. Es gibt Hinweise darauf, dass es eben Druck aus dem asiatischen Raum gibt. Also mein Kollege, Psychologe Chris Ferguson aus den USA, hat hier E-Mails bekommen von der WHO, wo eben drin stand, ja, uns war das gar nicht so klar, letztlich, dass das möglicherweise verfrüht sein könnte. Aber ihr müsst verstehen, dass wir hier unter sehr hohem Handlungsdruck stehen, insbesondere aus dem asiatischen Raum. Konkreter wollten sie nicht werden. Da kann man sich jetzt zwei Länder vorstellen, die hier insbesondere eine Rolle spielen könnte. China könnte eine Rolle spielen. Die haben ein sehr großes Problem auch mit Online-Rollenspielern. Da könnte man sicherlich mal drüber reden, warum das so ist. Und Südkorea eben, die auch sehr große Probleme damit haben. Aber da hat das Computerspiel noch eine ganz andere ja, Wertigkeit in der Gesellschaft, gerade in Südkorea. Und in China gibt es eben auch andere Probleme. Ja, wir wissen auch, das ist ein anderes Land, die natürlich sehr gerne Produktivität im Land und Verhalten von Menschen kontrollieren möchten.
Die ganze Diskussion darüber ist ja nicht neu, denn diese Internet Gaming Disorder im DSM wurde ja schon in den Appendix vom DSM-5 aufgenommen. Die sind ja durchnummeriert in ihren Revisionen sozusagen oder Vollrevisionen. Und das wurde ja schon mit der Absicht getan, dass man sagt, jetzt können wir mal darüber diskutieren und das weiter ausdefinieren, aber da ist noch weitere Forschung nötig. Jetzt würde ich als Laie natürlich immer vermuten, okay, seit 2013 steht das da drin, man hat sich vorgenommen, weiter zu forschen. Wenn man das jetzt aufnehmen will, sollte da nicht inzwischen auch irgendwo der Stand der Forschung weitergekommen sein? Sie sagen, das ist nicht der Fall und das ist so nicht passiert, obwohl diese Absichtserklärung vorlag.
Ja, wir haben schon geforscht. Also es ist jetzt nicht so, dass in der Zwischenzeit in dem Sinne nichts passiert wäre. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Studien dazu. Wie gesagt, wir haben in Deutschland dazu auch längsschnittliche Studien gemacht, Befragungsstudien im Bereich, sagen wir mal, der eher epidemiologischen Forschung, wo man eben guckt, wie ist die Verbreitung in der Bevölkerung. Nur das Problem ist bei diesen Studien, die sind bestenfalls widersprüchlich, schlechtestenfalls finden die eigentlich wenig Belege dafür, dass man es eben als eine Krankheit bezeichnen sollte. Ja, es ist so, wir haben ein Debattenpapier auch vorgelegt, also nicht nur meine Arbeitsgruppe, sondern eine ganze Reihe internationaler Kolleginnen und Kollegen, wo wir gesagt haben, der Forschungsstand, wie wir ihn jetzt haben, ist eben so widersprüchlich und so problematisch, dass man da auf keinen Fall sagen könnte, wir können da einen Schritt weitergehen. Ne? Da scheint es uns aber so zu sein, dass da mehr oder weniger so ein Automatismus jetzt draus passiert. Im ICD ist es ja tatsächlich so, dass auf den DSM verwiesen wird. Ne? Also die World Health Organization sagt, naja, die anderen haben es ja schon reingeschrieben und haben gesagt, das muss man sich mal angucken. Und wir nehmen auch Kriterien von denen und lassen uns von denen befruchten, mehr oder weniger, und sagen, da ist das ja auch schon was gewesen, ohne dass man da letztlich eine wissenschaftliche Evidenz hätte. Also das wird dann so eine Art Selbstläufer, weil die eins schon haben und die auch letztlich, ja sagen wir mal, es Querverbindungen zwischen denen gibt, übernimmt man es dann auch im anderen und dann wird hinterher gar nicht mehr gefragt. Und das Problem ist, wenn es eben rein definiert ist, wenn es de facto da drin steht, dann ist unsere Befürchtung auch, dann gibt es gar keine Forschung mehr dazu, ob es überhaupt eine Krankheit ist, sondern es ist quasi normativ festgelegt. Und dann kümmert man sich eben um ganz andere Fragen. Dann geht es nur noch um die Therapie, aber gar nicht mehr um die Frage, ob es eben vorhanden ist oder nicht. Na, und wie gesagt, alle Studien, die ich kenne dazu, sind sehr widersprüchlich oder haben sehr niedrige Inzidenzzahlen. Da ist es auch so, das müssen Sie sich angucken, wenn wir, also nehmen wir mal unsere Studie, die, glaube ich, recht sauber durchgeführt war, was jetzt so eine Bevölkerungsstudie angeht. Wir hatten eine Busseinschaltung, wir haben erst 50.000 Leute befragt, um erstmal die Computerspieler rauszufiltern, quasi, das waren dann 12.000 Leute. Da sind nochmal 5.000 davon befragt worden, in drei Wellen. Wenn Sie so eine Befragung machen, fallen Ihnen immer Leute zwischendurch weg, durch die sogenannte Panel-Mortalität, also es werden immer weniger. In der letzten Runde dieser dreiwelligen Befragung hatten wir dann noch ein bisschen mehr als 1.000 Leute. Und wenn Sie dann eine Zahl von Computerspielern haben von, sagen wir mal, die Probleme aufweisen in der Gesamtbevölkerung von vielleicht 1%, 2% dauerhaft, da haben sie irgendwie so 2, 3 Handvoll Leute, die sie da noch untersuchen, selbst bei riesigen Studien, sodass man da eigentlich mit diesen ganzen bevölkerungsstatistischen Studien wenig anfangen kann. Ne? Und da haben wir einfach ein Evidenzproblem. Auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die so in der Therapie arbeiten, die in Kliniken arbeiten. Und ich sag mal so, also ein Bekannter von mir, der arbeitet in so einer Klinik, der hat mal Brandwunden versorgt und sagt, wenn er rausgeht, sieht er überall nur noch kranke Leute. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem bei diesen ganzen klinischen Forschungen. Die sind natürlich in der Suchteinheit und da schlagen dann Eltern mit Kindern auf und sagen so, mein Kind ist computerspielsüchtig, spielt irgendwie 10 Stunden am Tag, behandeln Sie das mal. Und die sehen natürlich diese Problemfälle nur noch, ja, haben aber eigentlich wenig Hinweise darauf, wie groß der Anteil eben in der Bevölkerung ist, ja, und sehen eben nur diese klinischen Fälle, die da aufschlagen, die wir aber eben in diesen bevölkerungsstatistischen Studien eigentlich kaum finden können. Und das ist so momentan, glaube ich, so der problematische Sachstand, den wir haben. Wir haben einerseits die Fragen, ja, die Survey-Forschung, aus der dann auch zum Teil die Kriterien abgeleitet sind, über die wir jetzt aktuell diskutieren, die finden nicht viel oder wenig Stabiles. Und wir haben eben Leute in der klinischen Forschung, die sagen, ja, aber ich habe doch Leute, die zu mir kommen und ein Problem haben, und die sind doch eindeutig irgendwie krank und dann muss man da doch was tun. Das ist aber kein guter Status, um eine Krankheit zu definieren, finde ich, weil das ist eine ernste Angelegenheit, wenn jemand als krank definiert wird. Wir reden ja nicht nur über demokratische Länder, zum Beispiel die WHO, die wird ja auch in anderen Ländern herangezogen. Und wenn sie dann da drinstehen haben, es gibt Computerspielsucht, kann ich mir vorstellen, dass es in so einem autokratischen Regime eine schöne Idee ist, Leute in so spezielle Behandlungseinrichtungen zu schicken, weil die in Anführungszeichen krank sind. Ja, das ist ja auch eine Waffe, die man dann irgendwann einsetzen kann. Also man muss wirklich aufpassen, was man als Krankheit eben definiert. Das ist ja nicht ein leichter Schritt und der ist verfrüht.
Die American Psychiatrist Association, die erwähnte APA, die argumentiert ja genau umgekehrt. Die sagen, das würde aber auch für eine Destigmatisierung von Betroffenen sorgen. Das würde dazu führen, dass Betroffene vielleicht überhaupt zuverlässiger Hilfe erhalten können, wenn das als offizielle Diagnose existiert. Ist das für Sie ein gewichtiges Gegenargument?
Nein, das halte ich für ein absolutes Scheinargument. Ich glaube, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Wir haben ja auch umgekehrt argumentiert in unserem Debattenpapier. Und wir, sage ich, wie gesagt, das sind dann führende Forscher in dem Bereich wie Mark Griffiths und andere, also die wirklich dazu hunderte von Publikationen vorgelegt haben. Und wir sagen eigentlich, nein, das führt zu einer Stigmatisierung, wenn ich ein eigentlich in Teilen normales Verhalten als Krankheit definiere, dann wird es eben passieren, dass Eltern plötzlich bei ihren Kindern dann noch mehr Probleme erkennen, als da vielleicht sind und sagen, das ist eine Krankheit und nicht ein Erziehungsproblem und schleppen dann ihre Kinder zum Arzt. Das passiert ja jetzt zum Teil schon. Und ich sehe nicht, wie das zu einer Entstigmatisierung führen soll. Ist ja jetzt auch nicht so, dass große Teile der Spielerschaft durch die Gegend laufen und sagen, wir sind stigmatisiert worden, weil unsere Krankheit nicht entdeckt wurde. Also ich finde das Argument ein bisschen ulkig. Es ist eher das Gegenteil, dass viele Computerspieler eigentlich den Eindruck haben, sie werden per se schon stigmatisiert, weil das ein nicht anerkanntes Hobby ist, weil wenn sie irgendwie 1,5 Stunden am Tag spielen, man schon sagt, sie sind süchtig, während wenn sie 1,5 Stunden am Tag Fernsehen gucken, man irgendwie gar kein Problem damit sieht. Das ist ja auch eine Frage der gesellschaftlichen Normen und Anerkennung. Also insofern ist dieses Hobby als solches ja schon nicht ganz frei von Stigmata. Und wenn ich jetzt noch dazu sage, das ist eigentlich ein Teil einer Erkrankung, was die da machen, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das helfen soll.
Gut, vielleicht also nur mal, damit die Menschen da draußen nicht denken, das ist doch klar, nochmal das Teufelsadvokat gespielt. Also ich vermute, die Argumentation zielt darauf ab, dass wenn das eine anerkannte Krankheit ist, dann sitzt jemand, der vielleicht tatsächlich betroffen ist, nicht mehr da und muss sich von seinem Umfeld anhören, mein Gott, du stellst dich ja nur an, reiß dich mal zusammen, so wie das vielleicht auch Depressiven ergeht. Ja. Und er kann dann darauf verweisen, dass er ein legitimes Krankheitsbild hat. Ich vermute, dass das die Argumentation der APA ist, dass da dann eben der Betroffene destigmatisiert wird und ihre Betrachtung, die kann ja gleichwertig nebenbei existieren, indem sie sagen, ja gut, aber die ganzen anderen Menschen, die ein noch unproblematisches Verhalten zeigen, die würden dadurch stigmatisiert.
Ja, das ist ein interessantes Argument. Dazu müsste man aber eigentlich mal Zahlen vorlegen, wie viele Fälle das sind und wie viele Leute sich quasi nicht selbst einweisen können oder Angst davor haben, weil sie glauben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Also die Fälle, die wir kennen, sind eigentlich andere Fälle. Ne? Ich arbeite ja im anderen Projekt mit der Charité zusammen, da auch mit den Kollegen, die mit diesen Fällen betraut sind und was zu tun haben. Und die sagen, naja, oft haben wir eben den Fall, dass Eltern mit ihren Kindern kommen und die anschleppen und sagen, so, mein Kind spielt zu viel, ich glaube, das ist krank. Und die sagen, in den allermeisten Fällen ist das keine Suchtproblematik, sondern ein komplexes Familienproblem, also wo Erziehung fehlschlägt, wo es keine anderen Orientierungen im Leben gibt, wo das Kind letztlich keine Motivation mehr hat und dann eben in so eine Abwärtsspirale reinkommt. Ja. Und da ist es eben nicht so, dass jetzt die Kinder sich nicht getraut haben, zum Arzt zu gehen oder sich ihren Eltern gegenüber zu öffnen, sondern es ist eher so, dass es so eine Überdiagnostik gibt, wo die Eltern quasi so ein Erziehungsproblem haben und jemand dann und glauben, dass der Arzt dieses Erziehungsproblem lösen kann, weil sie mit dem Kind nicht mehr zurechtkommen. Das ist ja aber noch keine Sucht, sondern da haben wir es eher mit anderen Problemen zu tun. Und das scheint doch der Großteil der Fälle zu sein, die es gibt. Es gibt natürlich auch die einzelnen Leute, die sagen, helft mir, ich komme hier überhaupt nicht mehr raus. Ich bin jetzt irgendwie World of Warcraft süchtig, ne? Wenn man das Spiel mal nennt, ist ja immer so das Hauptzielobjekt davon. Und die dann tatsächlich zum Arzt gehen und der Arzt hat dann das Problem tatsächlich, dass er nicht eine Computerspielsucht diagnostizieren kann, sondern im Zweifelsfall mit Hilfsargumenten operieren muss, ne? Der dann sagt, es ist eine Impulskontrollstörung, die in der Person liegt. Aber da muss man sagen, vielleicht ist das Argument dann auch gar nicht so falsch, ja? Dass es tatsächlich eine Impulskontrollstörung ist, die im Menschen zu suchen ist und nicht ein extern erzeugte Sucht. Ja, also das ist ja auch das Argument, was hier dahinter steht. Ähnlich wie bei seiner Substanzsucht, wo ich, wenn ich die Droge wegnehmen würde, der Mensch das Problem dann vielleicht am Anfang nicht gehabt hätte. Ja, so ist jetzt die Vorstellung, wenn ich die Computerspiele hier stigmatisiere, also Spiel stigmatisiere und sage, das ist ein Suchtmittel, ich muss da Aufkleber drauf machen, ich muss es eventuell aus dem Handel nehmen. Da ist die Vorstellung, dann würden diese Probleme verschwinden. Ich bin da sehr skeptisch, weil ich glaube, dass diese Personen, die damit Probleme haben, möglicherweise auch mit anderen Dingen dann Probleme hätten. Die finden dann irgendein anderes Objekt, mit dem sie sich exzessiv dann auseinandersetzen. Ja. Nur sagen wir mal, bei Briefmarken sammeln oder Spielzeugeisenbahnen sammeln oder ähnlichen Dingen, da sieht man noch nicht so ein großes Problem. Ja. Bei Computerspielen ist es offensichtlich ein Riesenproblem, wenn es Leute gibt, die da in so eine Spirale reinkommen. Ja, so auf jeden Fall so ein Riesenproblem, dass man es als eine spezifische Erkrankung definieren muss.
Da sind wir auch bei einem anderen Problem. Das habe ich, glaube ich, auch in Ihrem Debattenpapier wiedergefunden, dass diese Abgrenzung zu anderen und vielleicht auch schon bereits existierenden Diagnosen sehr schwierig ist, insbesondere auch deswegen, weil die existierenden Vorschläge zu Diagnosekriterien für Computerspielsucht sind zu großen Teilen auch entlehnt von schon existierenden Diagnosekriterien, insbesondere auch aus dem Bereich Glücksspielsucht.
Genau.
Insofern Also so aus meiner Laienperspektive, muss es nicht auch dann Überschneidungen geben, insbesondere auch, wenn wir sehen, dass im Bereich der Computerspiele, insbesondere bei den Free-to-Play-Spielen, häufig auch einfach Mechanismen aus dem Glücksspielbereich mit übernommen werden, in die Spiele irgendwo einbezogen werden. Wie trennscharf kann das am Ende noch sein?
Ja, also auch da muss man dazu sagen, jetzt, ich hatte ihn vorher schon mal genannt, auch ein Teil unserer Gruppe ist Mark Griffiths, ist auch einer der führenden Forscher eben aus dem Glücksspielbereich, der ja selber sehr kritisch dazu ist, der eben sagt, naja, selbst da war es schon ein Problem, das als eine Sucht, also Addiction zu bezeichnen, aber das jetzt so einfach zu übertragen, da gibt es da eine ganze Reihe von Folgeproblemen, weil auch einige der Symptome, die hier genannt werden, in sich schon schwierig sind. Ne? Vielleicht sollten wir auch mal so ein bisschen Butter bei die Fische machen, ja, und mal sagen, um was für Kriterien es da eigentlich geht, weil es ist mir ja auch hinterher vorgeworfen worden von Leuten aus dem klinischen Bereich, die gesagt haben, naja, da kommt da dieser Mensch, der nur so halb psychologisch vorgebildet ist und pfuscht uns da ins Handwerk und wir haben es hier mit ernsthaften Erkrankungen zu tun, ohne dass die dazu gesagt haben, um welche Kriterien es sich eigentlich geht. Ja, also ganz klar sind das so Sachen, die man auf viele Dinge im Leben übertragen könnte. Also es gibt zum Beispiel hier so ein Kriterium ist ja so eine Präokkupation oder Obsession mit dem Spiel, dass man sich besonders dafür interessiert und das ein wichtiger Teil im Leben ist. Oder Symptome wie, wenn ich dem Menschen das wegnehme, dann gibt es so das Phänomen, dass ihnen das im Leben fehlt und sie wollen das unbedingt haben. Also dieses klassische Craving, wenn ich das nicht ausführe, das Verhalten, dann denke ich an dieses Verhalten und will das wieder haben. Ja? Oder Toleranzbildung, wenn ich viel davon mache, will ich mehr davon machen. Ne? Das sind so Kriterien, die da genannt werden. Oder zum Beispiel Kriterium, dass man sagt, ich habe in meinem Leben Konflikte durch das Handeln, ja, oder ich habe zu viel davon gemacht und obwohl ich weiß, dass ich zu viel davon gemacht habe, möchte ich es weiter tun. So, das sind jetzt, könnte man alle Kriterien durchgehen, also beim DSM sind es 9 Stück. Viele dieser Kriterien können sich auf normale Verhaltensformen im Leben anwenden, ja, auf ihre Arbeit, auf Sexualität, auf Hobbys, ja, dass wenn jemand Musikinstrument spielt, können Sie die Kriterien durchgehen und Sie finden bei diesen Leuten alle Kriterien fast erfüllt. Ja, und das Lustige ist halt bei diesen Kriterien auch, es gibt dann so ein Abgrenzungskriterium, wo einfach relativ arbiträr gesagt wurde, von den 9 Kriterien, die es da gibt, müssen 5 erfüllt sein und mindestens irgendwie selten. Auch dafür gibt es wenig Gründe, ehrlich gesagt. Also wir reden seit Jahren darüber, was eigentlich das Abgrenzungskriterium ist und wir haben eben nicht eine Verteilung, wo wir sagen können, wir können hier sehr klar teilen zwischen einer gesunden Bevölkerung und einer kranken Gruppe und wir wissen ganz genau, es müssen diese und jene Kriterien erfüllt sein in diesem und jenem Maße. Das gibt's eben nicht. Und das ist eine Behauptung, wenn Menschen sich da hinstellen und sagen, das wäre so. Und insofern finde ich das ziemlich schwierig, dann zu sagen, das ist jetzt eine Krankheit, wenn man solche Kriterien dann da heranzieht, ne, und sagt so, ja, ich mache da viel davon und will mehr davon haben, ne. Geht mir manchmal so, wenn ich Schokolade esse oder wenn ich ein Hobby habe und Arbeit, da wird es am meisten dafür zutreffen, da können Sie fast alle dieser Kriterien durchgehen. Gut, bei Arbeit ist es oft so, dass man nicht mehr davon haben möchte, ja. Aber wenn Sie es nicht tun, denken Sie oft dran, ja. Oder es ist eben so, dass Sie das Problem haben, wenn Sie nicht arbeiten, haben Sie das Gefühl, auch manchmal Ihnen fehlt was und so weiter, ja. Sind Sie dann arbeitssüchtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, das bezeichnet eben Dinge, die sehr wichtig sind im Leben von Menschen, die sie sehr häufig tun, die sie auch wiederholt tun, die eben ein zentraler Kern ihrer Existenz dann auch sind oder ein wichtiger Teil ihrer Existenz. Und dann weiß ich nicht, ob man das als Krankheit dann bezeichnen muss.
Inwieweit spielen denn da auch Zeithorizonte eine Rolle? Ist denn da definiert, über welchen Zeitraum muss ein solches Verhalten an den Tag gelegt werden, bevor es überhaupt als diagnostisch signifikant anerkannt wird?
Nee, das ist ja das ganz Interessante bei dieser Diskussion. Also es wird bei diesen Kriterien erstmal gesagt, es müssen bestimmte Kriterien in einem bestimmten Ausmaß vorhanden sein, also weniger, mittel oder viel. Oder manche machen das auch mit einer 7-stufigen Skala. Also es sind so diese klassischen Bewertungsskalen. Ne? Trifft das auf sie zu? Nicht so mittel oder viel, sagen wir jetzt mal so ganz in den Alltag gesprochen. Dann ist es eben so, dass es eine Diskussion gab, muss es ein Zeitkriterium geben, dass zu viel Zeit am Tag mit einer Tätigkeit verbracht wird, also dass man sagt, es müssen jetzt immer mal 3 oder 5 Stunden sein, da ist aber eigentlich die Wissenschaft sich einig, dass man das so als Kriterium nicht heranziehen kann, weil sonst ganz viele Dinge im Leben eben da reinfallen würden. Ich habe es schon genannt, Arbeit, ne, machen wir dann zum Teil 7, 8 Stunden am Tag, müssten wir sofort behandeln, weil ich sehr viel davon mache. Ja, oder Fernsehen würde das Spielen bei weitem in der Bevölkerung schlagen, müsste man sofort als Krankheit behandeln. Da war man sich dann irgendwann einig, dass man sagt, Zeit kann jetzt nicht das Hauptkriterium sein, wie viel ich am Tag damit verbringe. Und wenn es jetzt um die Langfristigkeit geht, da zielt Ihre Frage ja auch darauf hin ab, und da ist es so, dass es kaum Studien gibt, die das untersucht haben. Und wir haben selber eben in unserer Arbeitsgruppe eine dazu vorgelegt. Und das für uns ein bisschen schwieriger war als Forscher, dass wir da eben über den Zeitverlauf kaum noch was finden konnten. Ne? Wäre uns tatsächlich als Forscher fast lieber gewesen, hätten wir da was gefunden. Sowas lässt sich immer viel besser publizieren. Ja? Es war aber eben so, dass in der Studie das Verhalten überhaupt nicht zeitstabil war. Wir haben das über drei Erhebungszeiträume, also 2 Jahre uns angeschaut, haben immer wieder in regelmäßigen Abständen das Verhalten der Menschen uns angeschaut. Und da war es eben so, dass wir Personen hatten, die waren zum Zeitpunkt 1 nach einer validierten Skala, das war damals die Lemon-Skala, waren die süchtig, am Zeitpunkt 2 waren sie nicht süchtig, am Zeitpunkt 3 waren sie wieder süchtig. Oder sie waren zum Zeitpunkt 1 nicht süchtig, zum Zeitpunkt 2 waren sie es und zum Zeitpunkt 3 waren sie es wieder nicht. Ja. Es gab also kaum stabile Muster, und wenn es war das mehr oder weniger bei 1000 Leuten, war das so weniger als eine Handvoll Menschen, ja, die das betroffen hat. Und auch da gab es dann so gewisse Zweifel, weil auch da war es eben so, dass die nicht auf allen Kriterien hoch waren und man sich eben fragte, haben die jetzt nicht an dem gerade ungünstigerweise zu dem Erhebungszeitraum zufälligerweise Civilization gespielt oder so, ja. Und 3 Wochen später aber nicht mehr. Ja. Und insofern gibt es da wenig Evidenz bei den Langfriststudien, dass das ein Verhalten ist, was zeitstabil ist, was man ja möglicherweise auch fragen könnte sich, wenn es nun wirklich eine Sucht ist, kann es ja nichts sein, was jetzt mal nur phasenweise so alle 3 Jahre mal für 2 Wochen auftaucht. Ja. Was so nach unserer Erfahrung nach häufig der Fall ist. Ja. Also ich habe es genannt, Civilization, nehmen wir das mal, ne? Kommt ein neuer Teil raus, spielen die Leute das halt ziemlich exzessiv, bis sie so alle Mechaniken mal durchgespielt haben und das Spiel dann letztlich an Faszinationskraft auch irgendwann verliert, dann hören sie wieder damit auf. Das würde ich jetzt noch nicht als Sucht bezeichnen. Ne? Aber in dem Moment, wenn ich bei dieser Person dann die ganzen Kriterien durchgehen würde, nach den Kriterien müsste ich die als süchtig klassifizieren.
Ich habe vor Jahren eine Charité-Studie zum Thema Computerspielsucht auch begleitet und habe damals gelernt, dass sehr viel erstmal im ersten Durchgang über irgendwelche Befragungen gemacht wird und dass man aber sagt, selbst wenn Leute bei dieser Selbstauskunft sehr viele oder die nötige Schwelle an Kriterien erfüllen nach eigenen Angaben, heißt das eigentlich nur, dass das ein Indikator ist, dass das die Leute sind, die man sich mal einlädt, um sie dann aber tatsächlich persönlich zu untersuchen, um dann festzustellen, ob tatsächlich irgendeine Art Suchtverhalten vorliegt. Wie viel von den Studien zu diesem Thema haben das denn gemacht und wie viel davon basiert meistens dann doch noch einfach nur auf Erhebungen, wo Selbstauskunft von möglicherweise Betroffenen eingeholt wird?
Ja, da sind wir genauso beim eigentlichen Knackpunkt. Die Studien, die es gibt im Feld, fast ausnahmslos sind Survey-Studien, also Befragungsstudien anhand der gesunden Bevölkerung. Also unsere Studie gehört da genauso dazu und die meisten anderen Studien auch. Und der Witz ist nun, dass gerade diese Studien herangezogen wurden für die Definition dieser Krankheit. Also bei dem Beispiel, was Sie genannt haben, ne, was Sie bei der Charité erlebt haben, da sind wir eigentlich bei der Stufe 1, aber die haben aus Stufe 1 quasi Stufe 2 gemacht. Ja? Also diese Vorkriterien, die man vielleicht mal nutzen würde, um jemanden zu screenen und zu sagen, naja, vielleicht haben wir da ein Problem, die sind aber die eigentlichen Krankheitsdefinitionskriterien. Ne? Und die stammen samt und sonders, muss man eigentlich sagen, tatsächlich aus dieser Survey-Forschung. Die sind eben abgeleitet aus Befragungsstudien, mit denen wir und andere eben arbeiten, die eigentlich überhaupt nicht dafür gemacht und gedacht waren, eine Krankheit zu definieren. Wie gesagt, auch bei uns wie bei anderen ist eigentlich die Grundgesamtheit die gesunde Bevölkerung. Und wir versuchen in der gesunden Bevölkerung eben Problemfälle zu identifizieren, wo wir sagen, die haben im Verhältnis zu anderen ein abweichendes Verhalten. Ja. Das reicht aber auch an der Stelle nicht aus, um eine Krankheit zu definieren, sondern es sind erstmal Auffälligkeiten in diesen Verhaltensmustern. Also genau das, was Sie gesagt haben. Ja. Da wären wir bei Stufe 1, aber wie gesagt, die Kriterien, die da aufgenommen wurden, stammen eben aus dieser Stufe 1 in Anführungszeichen. Das ist jetzt nicht sind nicht Kriterien, die aus ganz vielen klinischen Studien abgeleitet wurden. Und wenn, das finde ich auch ganz interessant, ist ja die Begründung, die jetzt auch aufgetaucht wurde, da gäbe es vor allem im asiatischen Raum sehr viele Studien dazu. Da haben sie mir so ein bisschen die Haare zu Berge gestellt, weil die Frage ist ja, was sind das für asiatische Studien? Und da sind wir wieder bei Studien, die aus dem Raum, also China kommen. Da sind sehr viele Studien gemacht worden. Oder beispielsweise aus Südkorea, wo wir eben spielen ja auch als professionellen Sport haben in der Gesellschaft, dass es Fernsehübertragungen gibt, das eine viel größere Gesamtverbreitung in der Bevölkerung hat. Und da ist eben die Frage, kann ich das überhaupt interkulturell vergleichen? Weil wenn es eine Sucht wäre, müsste ich das eigentlich auch unabhängig vom Land ja in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen finden können. Ja. Und wenn jetzt quasi sagen wir mal, der Beweis darüber geführt werden soll, dass wir in einer vorwiegend männlichen Bevölkerungsgruppe zwischen, sagen wir mal, 16 und 20 Jahren in Südkorea Hinweise haben, also wenn das quasi so der Lackmustest ist, dann bin ich sehr skeptisch.
Jetzt würde mich mal interessieren, wieso ist denn das möglich? Also wie funktioniert der Mechanismus bei der APA, um so etwas im DSM tatsächlich dann fest zu verankern? Können sich denn da kleine Gruppen von Forschern sozusagen einfach zwischen diesem aktuellen Stand der Forschung durchmogeln und das dann trotzdem darin festschreiben? Wie wird denn da, welcher Mechanismus sorgt dafür, dass das aufgenommen wird ins DSM?
Ja, also das ist auch ein Kritikpunkt, dass wir sagen, das ist eigentlich intransparent beziehungsweise der falsche Weg. Da sind vor allem dann Expertengruppen innerhalb dieser Organisation zu Werke, die das dann eben vorschlagen. Da gibt es dann relativ lange Diskussionsprozesse innerhalb dieser Gruppierung und dann wird das auch zur Diskussion gestellt. Es ist jetzt so bei der WHO, da kann man dann mitdiskutieren, da muss man sich vorher eben anmelden. Und dann gibt es irgendwo im Internet dann diesen Vorschlag zur freien Diskussion, wo man dann so eine Art Forum hat, wo man was dazu sagen kann. Ob das dann aufgenommen wird, was man da an Kritik äußert oder nicht, das ist dann eine ganz andere Frage. Es ist jetzt nicht so ein demokratischer Abstimmungsprozess oder so ein Prozess, wo alle Forscher dieser Welt, die in diesem Bereich tätig sind, angeschrieben würden oder eine Art Konferenz sich zusammentreffen würde und dann würde man das diskutieren. Das ist ja auch der Kritikpunkt dieser Forschergruppe gewesen, die hier so ein Debattenpapier hingeschickt hat. Und wir reden da, wie gesagt, über die, glaube ich, also Forscher in dem Bereich, die wahrscheinlich weitaus mehr als 50% der Literatur dazu beigetragen haben. Die sind alle nicht gefragt worden. Ja? Also wir fragen uns auch ernsthaft, auf welcher Basis und mit welcher, ja, sagen wir mal, wissenschaftlichen Expertise ist da rangegangen worden. Ne? Also wir reden hier über Forscher weltweit, die dazu Surveys gemacht haben, die dazu auch klinisch gearbeitet haben. Und es sind halt interessanterweise vor allem Leute, die sehr skeptisch sind, die offensichtlich überhaupt nicht gefragt wurden. Und das finden wir irritierend zumindest. Und wir reden hier über Leute, wie gesagt, aus Oxford, aus anderen Institutionen, die nun wirklich einen Namen haben. Und ja, die wissen auch ehrlich gesagt nicht so, was da jetzt im Moment läuft und warum man auf die Idee kommen kann, dass das jetzt unbedingt und sofort festgeschrieben werden muss. Ne? Also wie gesagt, das klingt jetzt ein bisschen einseitig. Ja, ich will da auch nochmal sagen, also ganz vehement darauf hinweisen, wir streiten nicht ab, dass es da Probleme gibt. Ja, wir sehen die selber. Ich habe selber auch qualitative Studien gemacht zu exzessiven Spielern. Ja, da gibt's Leute, da ist das gesamte Leben vor die Hunde gegangen. Ja, die Fälle kennen wir. Ja, wir sagen nur, wir sind nicht überzeugt davon, dass das Spiel ein Auslöser ist und wir mit diesen Kriterien da rangehen können, sondern wir argumentieren, möglicherweise gibt es eben in der Person jeweils Gründe im sozialen Umfeld und es ist wesentlich komplexer als das, was da im Moment diskutiert wird. Das ist der eigentliche Kritikpunkt.
Wie weit ist denn die Forschung in diesem Segment überhaupt? Also das ist ja so ein bisschen auch wieder in den Bereich der Wirkungsforschung rein. Da haben wir auch schon bei der Debatte um die Killerspiele gesehen, dass, sage ich mal, der Stand der Erkenntnis insgesamt in diesem gesamten Forschungsfeld vielleicht auch einfach noch gar nicht so weit ist, wie sich das die Öffentlichkeit wünschen würde. Wie genau kann man denn solche Dinge heutzutage überhaupt festlegen?
Ja, also da sind wir natürlich wiederum bei dem Widerspruch zwischen dem Wunsch in der Öffentlichkeit, wobei da gibt es ja auch unterschiedliche Gruppierungen, die unterschiedliche Wünsche haben, und den Möglichkeiten in der Wissenschaft. Ja. Also ist ja auch so, wenn man sich da öffentlich äußert, kriegt man dann sehr schnell einen Shitstorm. Das war jetzt auch bei dem Beitrag übrigens so, dass ich da sehr interessante Rückmeldungen gekriegt habe. Einerseits kriegt man die von Computerspielern, die einen dann bashen, weil sie sagen, jetzt kommt da wieder so ein Eierkopf und sagt irgendwas über unser Hobby. Und auf der anderen Seite werden sie dann gebasht von den insbesondere klinischen Psychologen, die dann sagen, naja, hier kommt einer, der kommt jetzt nicht aus dem klinischen Bereich und redet da über diese Dinge, der sollte mal besser die Klappe halten, ja. Da gibt es also die unterschiedlichsten Interessengruppen in der Öffentlichkeit, ja. Und Wissenschaft kann an der Stelle diese Interessen, glaube ich, gar nicht alle bedienen, weil man hätte gerne von uns glasklare Antworten und am besten so ein Gerät, was man an den Kopf von Leuten hält und dann sagt, so, der ist jetzt süchtig oder nicht, so eine Art Suchtometer. So funktioniert das aber natürlich nicht. Ja. Also wir haben wirklich nur verschiedene Hinweise aus dem Verhalten der Menschen, dass es ein Problem sein könnte. Und dann kommt immer so die Antwort des Wissenschaftlers, es spricht was dafür und es spricht was dagegen. Und man gibt eben nicht diese genaue Antwort, die die Öffentlichkeit gerne hätte. Und dann wird wieder gesagt, naja, die Wissenschaftler, die können eigentlich nichts an der Stelle und die reden da nur rum. Ja. Das ist aber so ein bisschen ein grundlegendes Missverständnis, was ein Wissenschaftsprozess kann, weil wir müssen natürlich auch abwägen und nachdenken, bevor wir zu endgültigen Lösungen kommen. Jetzt muss man dazu sagen, es wäre jetzt ein bisschen so eine Seitendiskussion, die ich vielleicht jetzt auch nicht so zu groß aufmachen möchte. Bei der Aggressionsforschung hatten wir ja auch eine Menge Ergebnisse. Ja. Die wollten bloß interessierte Gruppen nicht hören. Ja. Also weil die Ergebnisse waren relativ klar, dass wir bei den langfristigen Wirkungen sehr, sehr wenig messen konnten und wir eben nur bei kurzfristigen Laborstudien Veränderungen messen konnten, die auch sehr schnell wieder weg waren. Und da war das Problem, dass man eben auch in den Laborstudien jetzt zum Beispiel nicht den Vergleich zu echter Gewalt herstellen konnte, weil den können Sie jetzt nicht unter Laborbedingungen so gut herstellen und sagen, so jetzt klopft euch mal und dann eine Messung machen und vergleichen eben im Computerspiel, sondern das waren eben auch so sekundäre Beweise, die eben über bestimmte ja, Indizien liefen. Ja. Insofern gab es da einen Forschungsstand, der auch jetzt so schlecht gar nicht war, aber das wollte man dann auch erstmal so vielleicht nicht hören. Und dass man da vielleicht nicht einfach so eine endgültige Antwort geben kann, wie es in der Öffentlichkeit gerne hätte, das ist dann eben eine andere Frage. Also ich glaube eher, das ist so ein grundlegendes Missverständnis der Möglichkeiten psychologischer Forschung, psychiatrische oder der Medienwirkungsforschung, aber auch der Limitation durchaus auch klinischer Forschung, wobei ich da vorsichtig bin, weil ich mich da nicht sehr gut auskenne. Aber da gibt es natürlich Limitationen der Übertragbarkeit. Und das auf der einen Seite und eben der Wunsch der Öffentlichkeit nach ganz klaren Antworten auf der anderen Seite, die man aus Prinzip da wahrscheinlich nicht geben kann.
Und vielleicht noch so zum Abschluss, haben Sie denn selber eine Meinung, eine Theorie, was würden Sie denn sagen, so nach dem Ihrem persönlichen Kenntnisstand? Sie haben ja selber schon gesagt, Sie kennen Fälle, wo Leute sehr exzessiv spielen, dass das auch zu Problemen führt, aber würden Sie sagen, ich würde eher in dieser oder jener Richtung schauen, was die Ursachen angeht? Also sagen Sie, vielleicht ist das tatsächlich irgendwas, was eher mit einem anderen Krankheitsbild zusammenhängt. Was würden Sie denn sagen?
Ja, ich glaube, dass es ein Zusammenspiel mehrerer Komponenten und Faktoren ist. Es ist eben nicht nur das Spiel, das ist eben einer. Wenn es nur das Spiel wäre, hätten wir Millionen von Süchtigen, weil ich meine, es gibt viele Leute, die eben Multiplayer-Spiele spielen, die Rollenspiele spielen und damit jetzt nicht so ein Problem haben. Ja? Also das Spiel allein ist es nicht. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel zwischen einer Persönlichkeit oder einer Persönlichkeitsstruktur, einer bestimmten Sozialsituation und einem Spiel. Ne? Also nehmen wir Leute, die in einer bestimmten Umbruchsphase in ihrem Leben sind, beispielsweise in der Jugendphase oder eben im Studium, die Orientierungsphasen haben, jetzt vielleicht auch nicht so genau wissen, was sie im Leben wollen, möglicherweise Motivationsprobleme haben. Ja, es fehlt dann eine andere Orientierung im Leben und dann kommt ein Spiel, was eine Mechanik hat, und diese Mechanik gibt ihnen halt sehr einfach und sehr konstant Belohnung. Ja. Und das spricht dann wiederum etwas an in der Persönlichkeit dieser Leute. Aus dieser Trias zwischen Person, Sozialsituation und eben Objekt oder eben Spiel kann so ein Verhalten entstehen in einzelnen Fällen. Und das kann eben auch problematisch sein, weil sich es dann selbst verstärkt. Also ich glaube, da muss man eben auf dieses Zusammenspiel dieser Komponenten gucken. Natürlich, vielleicht wenn wir auch nochmal auf das Spiel gehen, weil es geht ja hier auch um Sie sind ja auch an Spielen interessiert insbesondere. Da ist es natürlich so, dass es bestimmte Mechaniken gibt, die das stärker befördern. Ja? Also Spiele, die letztlich offen gestaltet sind, Spiele mit einer offenen Spielwelt, wo sie soziale Vereinbarungen eingehen, die dann zusätzliche Verpflichtungen mit sich bringen, Online-Rollenspiele beispielsweise, ja. Da ist es eben so, naja, World of Warcraft, das können sie ziemlich lange spielen und es gibt immer wieder eine neue Belohnung, es gibt immer wieder ein neues Spielziel. Dann haben sie noch ihre Freunde in World of Warcraft irgendwo in der Gilde, das zieht sie auch noch mit rein, die sagen dann morgen um 18 Uhr müssen wir einen Drachen erschlagen. Und dann müssen sie halt um 18 Uhr den Drachen erschlagen, genauso wie sie jetzt in ihrem Leben vielleicht eine Verabredung zum Fußball haben. Das sind alles letztlich Mechanismen, die natürlich auch an das Spiel binden. Und dann ist natürlich die Bindekraft auch höher als jetzt, sagen wir mal, so beim storygebundenen Spiel. Wenn sie die Story durchhaben, ist das Spiel zu Ende und dann ist auch letztlich der Gag des Spiels vorbei. Ja, solche Spiele können dann an der Stelle vielleicht nicht so süchtig machen, weil so ein storygebundenes Spiel spielt man ja jetzt nicht hunderte von Male durch. Irgendwann hat man einfach alles gesehen. Also insofern, klar, gibt es im Spiel bestimmte Mechaniken, die das befördern. Und ich sag mal, Spiele, die viel Spaß machen, in Anführungszeichen, sind natürlich auch eher die Spiele, die dann Probleme bereiten. Schlechte Spiele, die furchtbar sind, machen wahrscheinlich nicht so süchtig.
Also heißt zusammengefasst, also Computerspiele sind vielleicht ein besonders geeignetes Objekt, wo sich dann, sag ich mal, eine ohnehin schon vorhandene Prädisposition, sei es jetzt, keine Ahnung, also sei das, dass es tatsächlich eine krankheitliche Prädisposition ist oder etwas, was auch einfach in der Persönlichkeit des Menschen oder durch Erziehungseffekte oder so zum Ausdruck gekommen ist, aber das Spiel ist eben nicht ursächlich.
Ja, genau. Also das Spiel kann eben durch die Belohnungssysteme, die im Spiel eingebaut sind, ja etwas liefern, was sie vielleicht in ihrem Alltag nicht haben und ist da vielleicht besser als vieles im Alltag, weil es weniger frustriert. Und gerade jetzt moderne Spiele sind ja jetzt nicht sowieso, sagen wir mal so, ich bin ja auch noch so mit dem C64 aufgewachsen und so Atari VCS, ja, ich meine, die waren einfach bockschwer und haben sich nicht auf den Spieler eingestellt. Da konnten sie es versuchen. Und sind immer wieder gescheitert. Das hat dann viele abgeschreckt. Wenige, die haben dann immer weitergespielt, weil die Herausforderung gesucht haben. Bei den Spielen, die wir heutzutage haben, ist es halt auch so, dass die Spiele sich dynamisch auf das Anforderungsniveau der Spieler einstellen, sie da also immer in so einem Flow drin sind. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass sie immer konstant eine Belohnung bekommen. Und bei den Leuten, die sowas suchen, dann kann das natürlich dazu führen, dass die in so eine Art Schleife reinkommen. Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, auch diese bockschweren Spiele, da gibt es Leute, die eben Herausforderungen in ihrem Leben suchen. Also für die, dass das Wichtigste ist, kompetitiv zu sein. Und da kann natürlich so ein wahnsinnig schweres Spiel, also da fällt mir zum Beispiel sowas wie Dark Souls ein, wenn ich jetzt mal ein Produkt nennen darf, ja, was wahnsinnig schwierig ist. Da gibt es einzelne Leute, die das halt unheimlich herausfordern und diesen Wettbewerb und diese Herausforderung suchen. Und da liefert das Spiel eben etwas, was genau in der Persönlichkeit des Menschen eben auch drin liegt. Füttert einen dann immer wieder damit an. Ja. Also deswegen sage ich, da muss man sich dieses Zusammenspiel angucken. Es gibt andere Leute, die gucken sich Dark Souls an und sagen, warum soll ich mich jetzt so quälen? Also das ist mir zu blöd oder das mache ich jetzt nicht. Ich find da nichts drin. Und die hören dann nach 5 Minuten wieder auf, weil sie so keine Lust drauf haben.
Wunderbar. Meine Damen und Herren, das war Professor Dr. Thorsten Quandt von der Universität Münster. Herr Quandt, nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Und das war Nachgeforscht für diesen Monat. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.